N20
und immer ein bisschen weniger lost. Mit Gesine
und Anita. Hallo und herzlich willkommen zu N20, der Podcast, in dem wir darüber sprechen, warum Älterwerden gar nicht mal so schlimm ist.
Ich bin Gesine.
Und ich bin Annika und natürlich unsere Star-Producerin Haxi.
Hallo.
Haxi, ist das okay?
Das ist okay, ja.
Star-Producerin.
Star.
The one and only.
Ja, Mann.
Wir sprechen heute bei N20 über das Thema Mental Wellbeing.
Und weil das ein ziemlich sensibles Thema ist, würden wir gerne vorab schon mal ganz kurz sagen, Leute, wir sind natürlich keine ExpertInnen. Wir haben weder Psychologie studiert, noch sind wir selber Betroffene von psychischen Erkrankungen. Und trotzdem wollen wir dieses mega wichtige Thema hier im Podi besprechen und unsere Erfahrungen zu dem Thema Mental Wellbeing teilen.
Wo fangen wir da an? Vielleicht kann ich dir einfach mal eine Frage stellen, Annika. Und zwar eigentlich eine ganz simple. Und ich weiß gar nicht, ob die so simpel ist. Aber wie geht's dir so aktuell?
Man muss dazu sagen, dass Gesine und ich uns meistens auf den Podcast so vorbereiten, dass eine irgendwie eine geckige oder eine kecke Frage sich am Anfang überlegt, von der die andere nicht weiß, welche das ist.
Und heute ist sie so simpel wie, wie geht's dir?
Boah, ist natürlich gute Frage. Da brauchst du jetzt wahrscheinlich eine ehrliche Antwort, weil wenn du mich das auf der Straße fragen würdest, würde ich erstmal sagen so, gut. Super. Und dir?
Die Sonne scheint.
Ja, ich referiere so schnell über das Wetter.
Ja, same.
Aber wenn du mich ehrlich fragst, wie es mir geht, dann würde ich sagen, wenn ich mit dir und Haki hier sitze und wir machen Podcast, dann geht es mir meistens eigentlich voll gut. Es sei denn, ich habe meine Tage, das war letztens der Fall. Und ich würde sagen, die letzten Wochen waren für mich ein Auf und Ab. Und an manchen Tagen ging es mir richtig gut, weil ich so Bock auf das neue Jahr habe und ich habe gerade voll Bock auf Frühling. Und es sind ganz viele tolle Sachen passiert. Aber in den letzten Wochen waren auch ein paar Dinge dabei, die schwierig waren. Und das hat sich auch darauf ausgeschlagen, wie es mir ging. Und manche Tage haben sich irgendwie grauer und trauriger oder trister angefühlt als andere Tage. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich die adäquate
Das Wort
Antwort.
Flop-Error ist auch häufiger gefallen.
Oh mein Gott, ja. Ich hab euch ziemlich oft davon erzählt, dass ich gerade aktuell in meiner Flop-Error bin.
Obwohl, es ist ein Up and Down, ne?
Aber es ist eine Flop-Top-Error. Es ist, mal wird gehoppt, mal wird gefloppt. Manchmal ist einfach the bare minimum.
Ja, also gerade geht's dir gut. Die letzten Wochen waren schwierig.
Ja.
Aber gerade geht's dir gut.
Aber da muss ich ja direkt die Frage zurückstellen. Wie geht's denn dir?
Gerade ganz gut. Außer, dass ich, vielleicht hört ihr es, ein bisschen krank war die letzte Woche. Also ich hatte eine Erkältung, deswegen spreche ich auch so nasal. Und die ist gerade am Abflachen. Und sonst ging es mir die letzten Monate erstaunlich gut. Bin irgendwie gelassener als jemals zuvor.
Boah, das merkt man aber auch bei dir.
Ja, das sagen Menschen, das sagen viele Menschen.
Aber ich meine, wir haben auch vor, keine Ahnung, einem Jahr darüber gesprochen, wie es uns beiden ging. Und das war einfach dann eine andere Phase. Und ich habe das Gefühl bei dir, dass du für dich ziemlich viel Klarheit schaffen konntest in den letzten Monaten. So, was kommt jetzt eigentlich auf mich zu, bla bla bla. Also ist mein Gefühl von außen, ne? Keine Ahnung, wie es dir wirklich damit geht. Ich denke, dass du das irgendwie für dich da irgendwas klargezogen hast. Und vielleicht geht es dir auch deshalb besser.
Und irgendwie, ich bin ja zum Beispiel auch irgendwie vor ein paar Monaten mit meinem Freund zusammengezogen. Davor hatte ich auch irgendwie Angst und es ist irgendwie viel netter als gedacht. Und irgendwie habe ich gerade, weiß ich, dass ich das Richtige mache, also beruflich. Und irgendwie sind gerade wenig Fragezeichen in meinem Kopf. Und es wundert mich total, weil gerade Februar ist. Und normalerweise bin ich sehr wetterfühlig.
Ja.
Und habe auch so einen kleinen Winterhänger.
Ja.
Aber irgendwie war der dieses Jahr, war der ganz okay.
Ich glaube, dieses Fragezeichen im Kopf ist voll das gute Bild, warum ich auch in den letzten Wochen immer mal wieder so gestruggelt habe oder warum es mir nicht so gut ging. Weil ich aktuell viele Fragen im Kopf habe, wie es mit gewissen Dingen weitergeht, auch karrieretechnisch, wie will ich wohnen, etc. Und ich mir sehr viele große Fragen gerade stelle.
Ja.
Und das nervt und damit struggle ich manchmal. Aber das sind auch immer Phasen, bei denen ich weiß, die gehen vorüber. Und wenn diese Fragezeichen gelöst sein werden, egal was bei rumkommt, wird es mir besser gehen.
Ja.
Ja.
Dann hoffen wir doch einfach mal darauf, dass da bald ein Ausrufezeichen steht.
Leute, die Top-Error ist behind the corner.
Genug über das jetzt gequatscht. Lass uns doch mal schauen, wie es uns damals so ging.
Du meinst der kleinen Gesi und der kleinen Anni?
Ja. Kannst du dich da überhaupt noch dran erinnern?
Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich eine ziemlich gute Erinnerung an meine Kindheit und an meine Jugend habe.
Mhm.
Und ich glaube, ich glorifiziere auch ganz viel.
Mhm.
Oft denke ich wahrscheinlich, dass es alles viel glamouröser und toller war, als es wirklich war. Aber wenn ich so zurückschaue, bin ich doch sehr zufrieden oder glaube, dass es mir sehr oft sehr gut ging. Mhm. Und ich glaube auch, im Allgemeinen kann ich sagen, das hat sich bis heute nicht verändert, geht es mir einfach ziemlich oft sehr, sehr gut oder auf jeden Fall gut. Bloß wenn es mir jetzt nicht gut geht, dann habe ich dazu andere Gedanken als vielleicht früher. Aber da war es auch nicht so groß Thema. Da hat mich niemand ernsthaft gefragt, wie geht's dir denn wirklich,
ja,
weißt du? Und dir?
Ich glorifiziere meine Kindheit irgendwie nicht so,
mhm,
weil ich glaube, nach außen war ich immer so dieses laute, fröhliche Kind. Ich kann mich so krass daran erinnern, wie einmal ein Mädel in der Konfifahrt zu mir gesagt hat, während der Konfifahrt zu mir gesagt hat, Gesina, du bist so ein Sonnenschein. Und ich war aber zu dem Zeitpunkt total traurig. Ich erinnere mich richtig doll an dieses Gefühl. Und wenn ich über meine Kindheit nachdenke, dann war ich, glaube ich, vor allem ein Kind, was viel geweint hat.
Oh ja.
Obwohl ich nach außen immer so viel gelacht habe, das ist so verrückt. Aber ich habe zum Beispiel ganz lange auch nicht alleine sein können. Ich habe ganz, ganz lange bei meinen Eltern im Zimmer geschlafen.
Mhm.
Ich habe einfach viel geweint. Ich habe richtig viel geweint. Ich weiß auch noch, so ein Main-Character-Moment, da hatte ich aber einfach nur Herzschmerz, dass ich in der Badewanne lag und Coldplay gehört habe.
Ach, oh, so ein...
Clocks, glaube ich, war
so
das.
So ein guter Cry-Song einfach, mhm, ja.
Aber das war jetzt, das war unrelated. Ich glaube, Heartbreak ist total normal. Aber ich glaube, ich war irgendwie nicht so ein fröhliches Kind. Aber das, und ich kann das nicht so richtig platzieren, woran das gelegen hat. Vielleicht auch irgendwie Trennungskind. Und ich würde sagen, das ist mit der Zeit besser geworden. Beziehungsweise ist es heute so, dass ich diese traurige Seite vielleicht immer noch habe, aber dass ich die nach außen hin nicht so krass verstecke, wenn ich mal einen schlechten Tag habe.
Das ist so ein bisschen das Ding, ne? wenn einem immer gesagt wird, ich hatte nämlich ein ähnliches Bild, glaube ich, nach außen, der Sonnenschein. Und wenn einem das immer so gesagt wird, dann probiert man halt voll lange, dieser Rolle gerecht zu werden.
Ja.
Und darüber sprechen wir auch heute noch, dass das für mich dann diese Fassade irgendwann, vor allem in den letzten 2, 3 Jahren bei mir gebröckelt ist,
ja,
in
voll.
Mein Außen, weil ich das erste Mal Menschen, die mir sehr nahestehen, so eingestanden habe, hey, übrigens, das und das beschäftigt mich. Und ich habe das halt nie erzählt, weil ich wollte diese Sonnenschein-Attitüde nicht so aufgeben. Aber wenn man sich das so aufbaut, dass es dann halt auch schwer ist zu zeigen, ey, aber ich bin auch traurig.
Ja,
und das heißt nicht, dass alles schlecht ist, aber das gibt so 2 Seiten. Ne?
Hast du damals mit deinen Freundinnen oder so oder mit deinen Eltern viel geweint? Oder vor deinen Eltern, vor deinen Freunden?
Mit meinen Eltern. Da hat man so Sitzkreis in der Familie Prigge. Und jetzt wird geweint, Kinder.
Jetzt lass die Emotionen mal raus.
Einfach mal freischütteln.
Mhm.
Komisch irgendwie, ich habe Weinen nie so als... Nee, warte, ich muss kurz überlegen. Also wurde immer wieder geweint. Ich habe meine Mutter auch immer mal wieder weinen sehen, mein Vater nie. Das hat sehr lange gedauert, bis ich den Wein habe sehen. Das war auch ein sehr einschneidender Moment. Meine Brüder haben auch von mir geweint. Und ich habe auch mal geheult. Ich war, glaube ich, noch nie so richtig nah am Wasser gebaut. Aber mittlerweile, und das ist gar keine gute Entwicklung, aber weine ich fast gar nicht mehr. Es fällt mir richtig, richtig schwer, weil ich das dann so doll runterschlucke. Also vor anderen zu weinen, das fällt mir, und das können auch meine engsten Menschen sein, fällt mir so schwer, weil ich einfach glaube, dass es in mir drin mit einer Schwäche konnotiert ist.
Mhm.
Oder einem Eingeständnis.
Oder immer noch der Sonnenschein, Annika.
Vielleicht auch der Sonnenschein Annika und die sollte nicht weinen. I don't know.
Mhm.
Ja, could be. Aber auch mit dem Alter wird Weinen für mich immer schwieriger. Und es kommt vor, dass ich so, 4, 5 Monate keine Träne vergieße.
Annika.
Ich weiß. It's not great.
Und mit Ends funny?
Ja. Das bestätigt auch, dass nicht alles geiler wird im Alter.
Ja.
Aber das ist auf jeden Fall etwas, worüber ich auch in den letzten Jahren drüber nachgedacht habe, warum ich das eigentlich so ein bisschen... warum das so weniger passiert. Ich will ja auch manchmal weinen.
Mhm.
Und wenn ich das dann tue, Anfang des Jahres habe ich ein paar Mal geweint und da war ich auch so, wow, ich bin in meiner Crying Season und das ist total toll. Ich habe gemerkt, oh, das entschlackt so gut. Das ist so Detox. Das hat ja einen Sinn, dass man das tut. Auch komisch, dass sich der Körper dazu entscheidet, Salzwasser aus den Augen strömen zu lassen.
So komplett weird eigentlich.
Kennst du diese Leute, die aus den Augen blubbern konnten?
Speaking of Wasser aus den Augen, kennst du die?
Ich habe das
Du noch kannst
nie
das?
Gehört. Nein. Was? Ich habe das noch nie gehört.
Haki, hast du das schon mal gehört?
Die Leute, die noch nie in meinem ganzen Leben habe ich gehört, dass irgendwas in Augen blubbert.
Was? Frage an die Community. Also wenn ihr unten in eurem Freundeskreis oder eine Person seid, die so selbst so sich die Nase zuhalten kann und dann Luft aus den Augen pustet und dann blubbert so ein bisschen raus.
Schickt uns Videos.
Kurzer Exkurs zu Salzwasser aus den Augen.
Wir sprechen ja heute vor allem über das Thema so Mental Wellbeing. Inwiefern war das bei dir zu Hause oder in deinem Umfeld ein Thema? Weil, also ich glaube, von Mental Wellbeing habe ich lange Zeit nicht so viel gehört.
Mhm. Ja, war gar kein Thema. Ja. Nein, war auch in der Schule kein Thema. Ich habe mich mal gefragt.
Null Thema, ne, in der Schule?
Nee, ich frage mich, wann das erste Mal richtig aufkam. Wahrscheinlich mit Social Media auch, als man offener darüber gesprochen hat, wie es einem so ging. Ich weiß es gar nicht. Oder vielleicht auch dadurch, dass ich in Berlin wohne oder in der Bubble, in der ich bin. Aber das ist voll krass, weil jetzt ist es so ein riesengroßes Thema. Ich habe das Gefühl, in dem Freundeskreis, in dem wir sind, wenn man fragt, wie geht's, dann antwortet man wirklich ehrlich, ganz häufig.
Das stimmt, ja. Was eigentlich echt was Schönes ist.
Was mega Schönes, aber ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass meine Eltern jetzt erst in dieser Blüte sind und das auch jetzt erst checken, dass das existiert. Weil, obwohl ich jetzt in meinem Freundeskreis zum Beispiel super viele Leute habe, die in Therapie sind, ehrlicherweise habe ich fast keine Person in meinem Freundeskreis, die noch nicht in der Therapie war, außer ich selbst.
Mhm. Ich bin auch in Therapie.
Du bist auch in Therapie. Wirklich keine Person. Mhm. Ist mir erstmal bewusst geworden, dass bei meinen Eltern, glaube ich, noch voll das Tabuthema war. Und meine Mutter ist jetzt zum Beispiel in Therapie und hat so ein bisschen ihre Erleuchtung und schaut so in sich rein. Und freue mich total für sie, dass sie das jetzt machen kann. Aber ich habe tatsächlich in meiner Familie mehr Menschen, die jetzt in Therapie sind oder eine Therapie vielleicht ein bisschen eher schon gebraucht hätten. Und freue mich aber, dass das so ein bisschen entstigmatisiert wird jetzt gerade.
Ich finde es so krass, weil als wir festgelegt haben, das wird ein Thema von uns für den Podcast, habe ich mal in mich reingehorcht und so in die Retrospektive gegangen. Ich habe gemerkt, Menschen in meinem Umfeld aus der Vergangenheit, wo es die Probleme mit der mentalen Gesundheit hatten oder die auch Erkrankungen hatten, das war einfach nicht sichtbar. Mhm. Und natürlich gab es die, aber darüber wurde einfach nicht gesprochen. Und wenn das irgendwie Thema war, dann war es so, ich glaube, das würde schnell unter den Teppich gekehrt oder klein gemacht, sowas wie, wenn eine Lehrerin Burnout hatte oder so.
Oh ja.
Ja, ja, die Frau XY, die ist jetzt erstmal für eine Zeit lang weg.
Stimmt.
So, weißt du. Aber es wurde nie gesagt, ach krass, da geht's echt nicht gut oder so, sondern es wurde, ja, keine Ahnung, I don't know, es wurde so runtergespielt.
Total, ich gucke gerade Sopranos und es spielt so Ende 90er, Anfang 2000er und das ist so eine der Serien, mit denen alles anfing. Und es geht uns um so Mafiosos und so Männer. Und da ist der Hauptcharakter, also der Protagonist, ist in Therapie. Und es geht eigentlich quasi die ganze Zeit auch um diese zwei Seiten von ihm, dass er psychische Probleme hat und das aber vor seinen Jungs auf gar keinen Fall zeigen kann.
Ja.
Das ist so krass, wie das damals mal war. Und ich weiß nicht, ob das in Kleinstädten, also außerhalb unserer Bubble, vielleicht immer noch so ist.
Ich glaube, es gibt noch einige Menschen, für die das ein Riesentabu ist, zu sagen, nicht nur in irgendwie so dörflicheren Umgebungen oder Kleinstädten, auch in Städten wie Berlin und Co., aber halt in einer anderen Bubble. Ich glaube, dass es immer noch so krass stigmatisiert ist und so viel mit irgendwie mit einer Schwäche konnotiert ist.
Voll.
Und ich erinnere mich auch daran, dass ich dachte immer so, boah, also ich keine Ahnung, ob ich das so sagen kann, aber ich werde niemals Depression bekommen oder so. Weißt du, also früher als Kind oder als Jugendliche war das so weit weg für mich, diese Themenwelten, weil auch nie darüber gesprochen wurde. Und ich dachte wirklich so, boah, Leute, die das bekommen, die sind wirklich ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll.
Aber du kannst ja auch ehrlich sagen, wie das damals gehandhabt wurde, weil das spricht ja auch für die Zeit so ein bisschen, oder? Auch so Begriffe wie Irrenhaus oder
ja,
so.
Ja, ne? Genau.
Oder Psycho oder sowas.
Mir fällt es irgendwie voll schwer. Also es nochmal
weil gut, das wahrscheinlich sagen, Leute vielleicht irgendwie so dann verletzt oder so. Ne?
Ja, genau. Mir fällt es irgendwie voll schwer, so ehrlich auszusprechen. Aber das genau das waren Sätze in meinem Kopf. Die ist einfach irre. Oder die Leute sollten ins, keine Ahnung, sind Psychos oder sollten mal ins Irrenhaus gehen.
Ja.
Irrenhaus, was, das ist doch das Synonym für in eine Klinik oder so.
Ja.
Um sich einfach um sich zu kümmern. Das ist doch schon krass, dass man, das ist das Wort, dafür gewesen. Natürlich ist das stigmatisiert. Natürlich haben Menschen sich davor gescheut, zu sagen, hey, ich habe eine Depression oder ich habe einen Burnout oder whatever. Das macht total Sinn.
Oder eine Essstörung.
Oder eine Essstörung, ja.
Mein Bruder ist Kinderkrankenpfleger gewesen in der Kinderpsychiatrie. Und der hat auch berichtet oder hat erzählt, dass ganz viele Kinder, vor allem die Opfer ihrer Eltern sind, die quasi untherapiert sind, weißt du? Und das hat auch meine Freundin zu mir gesagt, dass ihre Therapeutin zu ihr gesagt hat, Leute brauchen Therapie, weil sie zu viel mit Leuten abhängen, die eine Therapie brauchen. Und dann ist es quasi so ein vicious circle von Leuten, die einfach mal über ihre Gefühle sprechen. Nein, das ist ja nicht mehr als einfach nur über seine Gefühle sprechen, weil es ist ja eine Krankheit oder eine Erkrankung, die ernst zu nehmen ist. Aber dieses Stigma hilft auf jeden Fall nicht.
Ja.
Wenn du jetzt nochmal an die kleine Anni denkst oder an die Teenage-Annika, weißt du dann noch, was dich traurig gemacht hat und auch wie du dann mit dieser Trauer oder Wut oder was auch immer umgegangen bist?
Das ist so eine schwierige Frage, weil ich erinnere mich, ich war natürlich auch früher mal traurig, aber so richtige Auslöser, ich glaube sowas wie, wenn sich meine Eltern gestritten haben.
Heartbreak,
ja, aber den hatte ich auch erst später. Obwohl, Stefan aus dem Kindergarten, liebe Grüße, den war ich so krass verknallt mit 5. Und dann mochte er aber nicht die gleiche Haribo. Meine Lieblingssorte mochte der nicht so gerne von Haribo. Und es war für mich ein Big Deal.
Aber zwischen Kindergarten und so 18 hast du nichts?
Was? Ich glaube, ehrlich gesagt, ja, wenn, dann waren es Heartbreaks, aber halt erst so ab. Ich glaube, ich hatte meinen ersten Heartbreak so mit 12, da war ich mega doll in einen Typen verknallt, aber der war nicht in mich verknallt. Mhm. Ich glaube, solche Geschichten.
Ja.
Und ich glaube, ich habe richtig viel gecoped mit extrem viel trauriger Musik hören.
Mhm.
Das hat sich auch nach wie vor bewährt. Das mache ich auch immer noch sehr viel.
Aber auch
wenn ich happy bin.
Das kann ich bezeugen.
Alle, die mich kennen, können das wirklich bezeugen. Und womit ich gecoped habe, auch sehr, sehr lange, bis ich eine junge Erwachsene war, bis ich 20 war, war an meinen Nägeln kauen.
Ah, ja.
Das war ein Riesenthema für mich. Ich habe immer meine Hände voll versteckt, weil ich das unangenehm fand, weil ich immer voll auf Hände geachtet habe und dachte ich, oh mein Gott, wenn jemand meine Hände schaut, dann ist es ja, habe ich mich einfach krass für geschämt.
Mhm.
Aber daran habe ich gemerkt, wenn es mir nicht gut ging oder ich gestresst war als Teenie und auch als Kind, also ich habe damit schon von quasi 3 oder 4 Jahren angefangen, denke ich, da habe ich immer Nägel gekaut. Und ich glaube, das ist oft, also ich glaube, das machen ganz, ganz viele Kinder und Teenager.
Mhm.
Ich glaube, das ist ein guter Parameter dafür, wie gestresst die gerade sind.
Ja, stimmt. Ich habe auch immer Fingernägel gekaut.
Mhm. Für mich war das ein richtig big deal, dass ich damit aufgehört habe. Und auch jetzt, wenn ich auf meine Hände schaue, bin ich immer so, ach, wie bin ich happy, dass das nicht mehr der Fall ist. Aber es gibt auch Phasen, auch jetzt noch, wenn ich manchmal gestresst bin, dass ich merke, dass ich dann daran mehr rumspiele oder auch mal kaue oder an den Nägeln reiße.
Ja.
Und dann weiß ich, okay, da ist gerade was im Argen. Also irgendwas stresst mich gerade.
Mhm.
Das ist ein sehr guter Parameter dafür.
Ja. Also ich glaube, ich habe dann immer, wenn ich traurig war, einfach sehr viel mit Gesellschaft gekoppt. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich war nie alleine. Deswegen habe ich meiner besten Freundin ja auch immer aufgezwungen, bei ihr zu schlafen, habe bei meinen Eltern geschlafen. Ich war einfach nie alleine und habe quasi meinen traurigen Gefühlen keinen Raum gegeben. Und ich glaube, mich hat traurig gemacht, dass ich irgendwie nicht so popular war wie der Rest, dass ich noch keinen Freund hatte.
Ja, das hat mich auch traurig gemacht.
Und dann habe ich gekoppt, indem ich gesagt habe, ja, okay, dann fange ich jetzt an, vielleicht abzunehmen oder so, ne?
Ja.
Also vielleicht hier auch nochmal wieder eine kleine Triggerwarnung. Ich spreche jetzt hier mal kurz über meine Eating Disorder. Aber ich habe dann halt gedacht, Sport, obsessives, darauf achten, was ich esse und so weiter, habe dann so gekoppt und dann Bilder von mir machen und die auf Social Media hochladen und quasi einer Welt eine Version von mir zeigen, die glücklich aussieht, aber gar nicht glücklich ist.
Mhm.
Und ich glaube, so habe ich dann damals irgendwie mit meiner Trauer gecoped. Also meine Trauer, dass ich mich irgendwie nicht gesehen fühle. Und da ging zu der Zeit zum Beispiel auch noch ganz viel bei mir privat zu Hause ab. Ich hatte Leute in meinem Umfeld, die so eine psychische Erkrankung eben hatten. Und ich konnte damit nicht richtig umgehen. Und ich hatte ja selber eine.
Und
wisst ihr, aber ich habe da nicht drüber geredet mit niemandem. Ich habe mit niemandem drüber geredet.
Und
wie ich da rausgekommen bin, das ist vielleicht eine andere Sache. Aber ich glaube, das ist das, woran ich denke, wenn ich an damals denke.
Ich glaube, was man nochmal sagen muss, oh mein Gott, wie unfassbar anstrengend ist es, Teenager zu sein. Mhm. Wie unfassbar anstrengend ist es, auf einmal in dieser Welt so performen zu müssen, sich Fragen zu stellen wie, was werde ich einmal? Scheiße, mein Abi steht vor der Tür, ich muss jetzt dies und das und jenes hier bestehen, um irgendwann mal vielleicht das und das zu werden. Also weißt du, das waren...
Ja, weil einem auch niemand zeigt, dass es auch okay ist, wenn es irgendwie mal einen Umweg gibt oder so, ne?
Genau, richtig. Und es sind irgendwie so viele neue Fragezeichen in diesem Alter und so viele Struggles. Der Körper verändert sich. Wen liebe ich und was will ich sein und so, weißt du? Das waren bei mir so viele große Themen und dass das irgendwie anstrengend ist und schwierig ist und wenn es dann dafür gar keinen Raum gibt, drüber zu sprechen, ist irgendwie total verständlich, ne? Ja, und ich glaube, dieses so Selbstoptimierungsding,
ja.
dieser Mechanismus, der springt bei ganz vielen an.
Total.
Ja.
Community Takes.
Oh Gott. Wir haben mal wieder ganz, ganz viele tolle Nachrichten oder Sprachnachrichten geschickt bekommen. Unter anderem eine Sprachnachricht, die ich besonders gut fand, von einer Person, die auch betroffen ist, weil ihr habt ja jetzt vor allem über Mental Wellbeing gesprochen. Deswegen würde ich die gerne mal als erstes abfeuern, wie Annika wahrscheinlich sagen würde.
Also ich bin jemand, der hat sich, glaube ich, ein bisschen zu viel über Mental Wellbeing und psychische Krankheiten und so im Internet informiert. Und was mir jetzt im Nachhinein, also nachdem ich das ein paar Jährchen gemacht habe und natürlich auch schon in Therapie war und so in zwei, aufgefallen ist, dass mir oft die Unterscheidung fehlt zwischen so Mental Wellbeing und halt tatsächlichen psychischen Krankheiten. Weil ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die Leute checken, es ist völlig normal, mal ein bisschen anxious zu sein, ist völlig normal, sich in gewissen sozialen Situationen mal ein bisschen komisch zu fühlen, ist völlig normal, mal nicht so gute Tage zu haben und es ist völlig normal, auch wieder bessere Tage zu haben und dass sich das halt so im Wechsel befindet. Was ich aber problematisch finde manchmal auf Social Media ist so diese, stellen sich irgendwelche Leute hin, diagnostizieren sich selbst irgendwelche Angststörungen, Depressionen, obwohl die noch nie in irgendwelchen Therapien waren oder so und sagen dann so, hey, mach doch Sport oder mach doch dies oder mach doch das oder lies doch mal dieses Buch oder das hat mir krass geholfen und so. Und das mag wohl sein, dass das in manchen Fällen funktionieren kann. Ich glaube aber, dass wenn Leute tatsächlich wirklich eine psychische Erkrankung haben und unter der leiden, dass es oft eben vielleicht die noch mehr triggert, wenn du sagst, hey, mach doch Sport. Aber wenn eine Person, die wirklich Depressionen hat, die einfach sich zwei Wochen nicht wäscht und nicht aus dem Bett kommt, weil es einfach nicht geht, die kommt sich auch ein bisschen verarscht vor. Und ich glaube, es ist wichtig, den Leuten mitzugeben, dass es einerseits ist völlig normal ist, sich auch mal nicht so gut zu fühlen. Und dass aber andererseits, wenn du wirklich so krass von einer psychischen Krankheit beeinflusst bist, dass du nicht mehr richtig am Leben teilnehmen kannst oder du so starke Ängste verspürst oder was auch immer du machst, ne? Lieber früher als später an der Zeit ist, sich in professionelle Hände zu begeben und zumindest mal so ein kleines Kennenlerngespräch mit einer Therapeutin, einem Therapeuten auszumachen, um halt richtig der Sache auf den Grund zu gehen.
Mega krass gut Voll. Zusammengefasst.
Ja.
Und da muss ich mir natürlich auch selbst ein bisschen an die Nase fassen, sagt man das so?
Mhm.
Weil ich natürlich auch so eine Person bin, die gerne mal irgendwie nette kleine Tipps im Internet streut. Was ja auch nicht verkehrt ist. Und das sagt die Person aus der Sprachnachricht auch. Aber dass es nochmal einen Unterschied gibt zwischen...
Ja, aber du diagnostizierst keine Menschen.
Nee.
Und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu unterscheiden. Du gibst teilweise Tipps zu sagen, hey, ein langer Spaziergang oder whatever, das und das tut dir gut, wenn du gerade, wie ja, ich zum Beispiel in einer Flop-Era bin, weißt du, was ja. ich meine? Oder wenn du gerade nicht so eine gute Zeit Voll. Hast, dann gibt es hier vielleicht ein paar Sachen, die dir helfen können, versus eine Person hat eine handfeste Depression, da helfen keine lustigen Videos im nee. Internet oder keine nett gemeinten Tipps.
Nee. Ich versuche auch immer, also genau, ich versuche immer auf einer persönlichen Ebene zu bleiben und sage, das hat mir geholfen, aber ja, es ist auf jeden Fall mega wichtig, das nochmal gesagt zu haben, dass das Internet kein Ort ist, an dem man sich selbst diagnostizieren sollte, wenn man wirklich das Gefühl hat, mir geht so schlecht, dass ich meinen Alltag quasi nicht mehr bewältigen kann.
Voll.
Und das nicht mehr geknüpft ist an, die Sonne scheint heute nicht oder ich hatte einen schlechten Tag auf der Arbeit oder halt so Dinge, die ein jeder kennt und mitmacht. Also das, was quasi die Person gerade gesagt hat, dass jeder mal schlechte Tage hat, ne?
Ja. Ich habe dieses Wort Selbstdiagnose
ja.
irgendwie erst so in den letzten ein, zwei Jahren so richtig auf dem Radar gehabt, ehrlich gesagt. Vorher war das für mich gar nicht so ein großes Thema. Ich glaube, vor allem durch so ADHS war das irgendwie auf einmal viel größer auf meinem Schirm, weil ich auch das Gefühl hatte, dass es zu dem Thema auf einmal viel mehr Aufklärung im Internet gibt und ganz viele Menschen sich dadurch abgeholt gefühlt haben und gesagt haben, hey, das macht voll Sinn, vielleicht bin ich das, vor allem Flinter, vor allem Frauen, die so sagen, ich glaube, das könnte auf mich zutreffen, dass ich vielleicht ADHS habe. Ja. Und das kann der erste Hint sein, sich zu überlegen, ah ja, okay, das sind so Faktoren, an denen ich wissen könnte, das ist es, aber dass man dann auch immer noch mal den nächsten Schritt geht, um das sich wirklich diagnostizieren lässt.
Wie oft mir Leute schon gesagt haben, vielleicht hast du ADHS, weil ich ja manchmal auch so Videos gepostet habe, heute ist mein Kopf hier, morgen ist er da, ich kann Sachen irgendwie nicht beenden. Und dass dann auch irgendwelche Hans und Kunz aus dem Internet mir gesagt haben, hey, ich glaube, du hast ADHS. Kann sein,
kann komplett sein. Kann sein, dass du ADHS hast, ne? Aber das reicht halt nicht anhand von so, ich habe mir einen TikTok angeschaut und zwei, drei Fakten von dem Video stimmen überein mit dem, wie ich mich fühle. Das ist, glaube ich, irgendwie total wichtig, ne? Da zu unterscheiden. Und trotzdem finde ich, dass so Aufklärungsarbeit auf Social Media voll dazu helfen kann, zu nochmal zu checken, bei sich selbst einmal einzuchecken, stimmen ein, zwei Sachen, trifft das auf mich zu, fühle ich mich da irgendwie gerade gehört oder gesehen?
Ja, voll.
Setze ich mich das erste Mal mit einem Thema auseinander? Das war bei mir bei Social Media, dass manche Themen dadurch erstmal auf mein Radar quasi gekommen sind. Deshalb glaube ich, kann das manchen Menschen total helfen, aber sich daraufhin eine Selbstdiagnose zu stellen, das ist halt total schwierig.
Voll. Ich meinte ja vorhin auch schon, dass ich es so krass finde, dass Social Media dieses ganze Thema total entstigmatisiert hat. Und ich habe letztens ein Video wurde mir ausgespielt von einer Frau, die in einer Psychiatrie war. Und die hat es dann auch einfach so frei rausgesagt, so Leute, hallo. Ich bin in der Psychiatrie, so, das war es, glaube ich, auch schon so. Und ich dachte so, okay, crazy. So, also nicht crazy as in, die ist verrückt, sondern ja, krass, das sind Menschen wie du und ich, die das vielleicht nach außen hin nicht so zeigen, die aber trotzdem vielleicht professionelle Hilfe gehabt haben, bekommen haben, in der Psychiatrie waren und trotzdem würdig sind, so, weißt du?
Weißt du, was ich glaube? Dass Social Media einfach das Tool sein kann, das Medium, was das verbreitet.
Ja.
Wie zum Beispiel ein Felix Lobrecht, eine streitbare Person, okay.
Ja.
Aber der hat offengelegt, dass er eine psychische Erkrankung hat. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, dass der so eine Angststörung hat und dass er auch in der Klinik war.
Ja.
Und hell yes, das ist so wichtig, dass eine Person, vor allem wie ein Felix Lobrecht, der vor allem eine Audience hat, die vielleicht nicht so sensibilisiert auf das Thema ist, genau darüber spricht und sich dann auch eingesteht, das ist keine Schwäche.
Ja.
So. Und ich glaube, dafür ist Social Media ein total wichtiges Tool. Weil den sehe ich teilweise irgendwie auf Social Media oder ich sehe so Clips, wie der darüber spricht.
Voll.
Und ich glaube, das ist mega wichtig. Ja.
Und auch wenn ich in meinem Freundeskreis schaue oder auch zum Beispiel meine Mutter oder so, die jetzt in Therapie ist, dann habe ich noch nie auf die herabgeschaut. Und dass ich die anschaue und denke, ich finde das total krass und ich bin total stolz auf diese Menschen, dass die diesen Schritt gewagt haben, sich Hilfe zu suchen. Und auch ich bin so stolz auf meine Mutter, dass die gerade diese Journey macht. Und das ist so ein krass wichtiger Schritt.
Und vor allem in dem Alter ist es wahrscheinlich nochmal viel, viel schwieriger, als bei uns zu sagen, dass ich eine Therapie mache, weil Menschen in dem Umfeld deiner Mutter werden sie vielleicht nochmal viel mehr judgen als Menschen bei uns.
100%.
Und ganz ehrlich, mir hat noch nie eine Person gesagt, ich mache eine Therapie und ich war so, buh, wie lame von dir oder aha, wenn du es nötig hast. Und trotzdem habe ich vor einem Jahr eine Therapie gestartet.
Ja.
Und es war am Anfang schon ein bisschen über meinen Schatten springen, Menschen zu offenbaren, dass ich mir professionell Hilfe suche.
Ah ja. Ich merke an mir selbst ja auch, dass ich sage, ich bin mega stolz auf alle anderen. Und ich war aber auch mal in der Situation, wo ich mir keine professionelle Hilfe gesucht habe. Und heute, so retrospektiv, beiß ich mir da komplett in den Arsch für, weil ich denke, ich hätte das total gebraucht.
Mhm.
Und ich bin da ja irgendwie, soweit es geht, auch so rausgekommen. Also erstmal, glaube ich, habe ich selbst nicht akzeptiert oder konnte ich mir selbst nicht eingestehen, dass ich krank war.
Mhm.
Und dass das würdig ist, zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich bin krank genug und ich habe diese Hilfe verdient. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass ich sowieso ein kleines Problem mit dem Thema Verdienen habe und ich bin es wert und so weiter. Also dass das so ein bisschen mein Schattenkind ist, wenn ich das jetzt mal in Stefanie Stahl-Sprech hier bringen möchte. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was ganz häufig zurückkommt, dass man denkt, ich bin nicht krank genug, um zu fragen, anderen geht's schlechter.
Ja.
Aber das ist eine total individuelle Sache ist. Und vielleicht, bevor du da draußen dir selbst sagst, dass du es nicht wert bist, lass es doch einfach von einer Person wie einem Arzt oder so sagen, so du brauchst es nicht. Oder vielleicht kann man das auch auf eine andere Art und Weise lösen. Vielleicht brauchst du andere Hilfe oder so. Aber der erste Schritt, so ein Erstgespräch, das fällt wirklich niemandem zur Last. Dafür ist immer Zeit. Und vielleicht können wir da auch nochmal so ein paar Telefonnummern in die Shownotes packen, wo man zum Beispiel Hilfsangebote findet.
Vielleicht können wir direkt einmal die 116 117 empfehlen, wenn du gerade nicht so weiter weißt und du eventuell denkst, du bräuchtest eine Therapie, kannst du bei diesem Patientenservice, also beim ärztlichen Notdienst, anrufen und die können dir sagen, wo es zum Beispiel Erstgesprächstermine geben könnte in deiner Umgebung. Genau. Und ich weiß, die Hürde ist manchmal groß, irgendwo anzurufen. Dann hilft es manchmal einfach, eine Freundin, einen Freund oder ein Familienmitglied zu fragen.
Ja, ich war mal bei einem Coaching von der Arbeit damals. Es wurde angeboten bei Zalando. Zalando war auch so ein Unternehmen, was da schon so ein bisschen weit vorne war, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob sie es nur PR-mäßig gemacht haben, aber es gab sowas wie, glaube ich, Wellbeing-Tage, wenn man sich krank gemeldet hat oder so. Mhm. Also man konnte sich quasi krank melden, wenn es einem nicht so gut ging mental. Und die haben auch Coachings angeboten. Und da bin ich mal zu einem Coach gegangen und habe gedacht, jetzt kann ich über meine Eating Disorder sprechen. Und habe dem, ich saß dem gegenüber dieser Person und der so, erzählen Sie mal, warum sind wir hier? Und dann habe ich da ausgepackt von Kindheit über, ja, ich glaube, vielleicht kommt das auch von meiner Mutter und bla bla bla. Und am Ende schüttelt der so den Kopf und guckt mich an und sagt, ja, ich glaube, das müssen Sie mal mit einem Therapeuten besprechen oder Therapeutin.
True, ja.
Das stimmt, aber ich war, das war ein riesen Schammoment für mich, weil ich dachte, man konnte so ankreuzen, was man braucht, als man sich einen Termin gebucht hat. Und da stand halt auch sowas dabei. Und dann dachte ich mir so, hey, wenn das da steht, dann kann ich das ja wohl auch mitbringen. Und dann war der so, yo, not my business, so ein bisschen.
Mhm.
Mit dem habe ich dann aber über andere Themen gesprochen. Und zwar über meine Coping-Mechanismen. Und zwar, also mein Coping-Mechanismus heute. Und das ist immer, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich das Gefühl habe, ich bekomme gerade nicht genug Aufmerksamkeit. Das war damals von meinem Ex-Freund. Ich habe mich irgendwie nicht so gesehen gefühlt und hatte dadurch schlechte Tage, bin ganz ehrlich. Und mit dem Coach habe ich dann meine Coping-Mechanismen dazu besprochen. Und zwar immer, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bekomme nicht genug Aufmerksamkeit, poste ich auf Social Media, weil da bekomme ich Aufmerksamkeit. Und dann hat er mich aber so gefragt, aber fühlen Sie sich danach besser? Und dann habe ich gedacht, ja, meistens schon. Meistens geht es mir dann ganz gut. Und dann der so, aber dann ist das doch okay.
Mhm.
Ist doch okay, so zu copen. Und ich wollte eigentlich was anderes hören. Ich wollte eigentlich hören, so, ja, du musst irgendwie lernen, dich selbst zu lieben oder was weiß ich. Ne? Aber dann ist mir auch mal bewusst geworden, dass es manche Mechanismen, und das ist wahrscheinlich nicht der jetzt auf Social Media posten, ist wahrscheinlich der beste Mechanismus, aber das Copen ja was Gutes ist. So, also auf gewisse Art und Weise.
Bis zu einem gewissen Grad.
Total, total. Aber das ist ein Mechanismus ist, um sich selbst einfach manchmal weiterzuhelfen. Und jetzt sprechen wir, glaube ich, das ist ja auch nochmal wichtig einzuordnen, nicht über psychische Erkrankungen, sondern ich habe einen schlechten Tag und vielleicht tut mir dann ein Spaziergang gut, weißt du?
Ich glaube, das ist auch das, was die Person in der Memo meinte. Schlechte Tage sind normal,
ja.
Die nerven, aber die haben fast alle Menschen, ja. Denke ich mal, fast immer mal wieder.
Ja.
Und manchmal gibt es, finde ich, eine Season von mehreren Bad Days.
Errors.
Ja, die Flop-Error. Und manchmal sind die halt weniger.
Ja, vielleicht war es auch ein schlechter Coach. Kann man an dieser Stelle vielleicht auch vermuten. Aber
ich glaube, eine Sache, die noch wichtig ist zu sagen, dass wenn man ganz oft ganz viele schlechte Tage hat, dann ist es auf jeden Fall gut, sich zu informieren, ob das vielleicht mehr ist als ich habe einen schlechten Tag, sondern auch anzuerkennen, okay, vielleicht habe ich eine depressive Phase. Vielleicht brauche ich mehr Hilfe. Manchmal ist es, glaube ich, ganz gut zu sagen, okay, man hat auch mal schlechte Tage und das ist in Ordnung. Aber wenn man merkt, dass man ganz viele schlechte Tage hat, auch sich einzugestehen, okay, vielleicht geht es mir auch einfach gerade gar nicht gut und Ich muss das nicht alleine lösen. Haki, wollen wir mal in den nächsten Take starten?
Ihr hattet es gerade schon so ein bisschen angesprochen, Thema Social Media. Und zwar hat uns jemand geschrieben, beziehungsweise gefragt, wie geht ihr mit generell Umgang, Social Media, Instagram etc. um? Fällt mir schwer und wirkt sich eher negativ aus.
Mhm. Fühlst du das, Annika?
Ich fühle das und ich glaube, ich fühle es auch ein bisschen mehr als du, weil für mich Instagram vor allem mein Entertainment-Tool ist.
Mhm.
Und das für dich natürlich ein viel professionelleres,
ja,
eine viel professionellere Plattform ist.
Ja.
Und ich merke schon, in Phasen, in denen es mir nicht so, oder an Tagen, an denen es mir nicht so gut geht, dass ich dann manchmal einfach mehr auf Insta abhänge und dass es mir aber nicht gut tut.
Ja.
Und ich habe mir zum Beispiel erst gestern eine Liste gemacht mit Dingen, die ich wieder ändern möchte,
mhm,
weil meinem Freund aufgefallen ist, dass ich extrem wenig Schritte in meiner Schritt-App habe. Und das ist aber eigentlich voll wichtig ist, sich zu bewegen. Und ich gesagt habe, weißt du was? Ich gehe jetzt einfach jeden Tag mehr Schritte, als ich das aktuell tue und jetzt einführen möchte, jeden Tag mehr zu spazieren zu gehen. Und ich habe das jetzt 2 Tage in Folge getan, denke direkt, ich habe irgendwie das Leben getribbelt und ich habe Mental Wellbeing gegessen quasi. Aber ein anderer Punkt auf der Liste war auch, Zeiten für Social Media ausmachen.
Ja.
Weil ich gehöre auch zu der Sorte, die morgens aufwacht und erstmal das Telefon checkt, mhm, dann auch Insta checkt, alle möglichen WhatsApp-Nachrichten durchhört und direkt einen Podcast reinzieht.
Ja.
Das bin auch ich. Und auch vorm Schlafengehen bin ich oft noch auf Insta. Und das ist, also ich weiß, dass mir das nicht gut tut. Ich muss mich dann echt immer wieder reglementieren,
mhm,
und dann zu sagen, okay, vor 10 gehe ich nicht auf die App,
ja,
oder nur so und so viel Zeit des Tages. Also ja, ich kenne Turbo dazu relaten, dass das nicht gut tut. Gleichzeitig liebe ich auch die App. Also, ja, no joke.
Liebe ich auch. Ich merke im Umkehrschluss total, wenn ich wenig konsumiere, dass es mir dann meistens besser geht.
Total, komplett, ja.
Und ich kann, also ich bewundere dich total, weil du hast manchmal so Instagram gelöscht, weißt du noch?
Ja.
Aber ist auch schon lange her, oder?
Letztes Jahr mehr, aber ja.
Und das fand ich richtig stark und das könnte ich natürlich nicht, also
nee,
kann ich das. Ich suche mir immer Ausreden, ich sage immer, ich kann das nicht, weil das ist mein Job. Aber ganz ehrlich, ich kann das schon. Und ich natürlich, weißt du, Algorithmus und so weiter, man muss jeden Tag posten, aber es auch ist kein Bullshit, aber trifft bei mir eigentlich so nicht zu. Das läuft schon alles irgendwie, also es.
Ja, man muss aber ganz kurz, man muss noch dazu sagen, ich habe letztes Jahr nicht immer wieder Instagram für sowas wie einen Monat oder so gelöscht, sondern ich lösche Instagram fürs Wochenende.
Ja, aber allein das schon, mhm, weißt du, wie viel das macht?
Das hilft mir einfach.
Ja. Und ich sehe manchmal, dass Social Media für mich anders funktioniert als für dich, genau, das hast du ja schon gesagt, weil ich es irgendwie auch aus der Creator-Perspektive nutze, also für mich ist es auch so ein bisschen ein Tool, mich kreativ auszuleben, also wie so ein Hobby fast und ein Job und alles, mhm, andere, aber es tut mir auch gar nicht gut, vor allem wenn ich so merke, ich bekomme vielleicht mal blöde Nachrichten oder so, ne?
Mhm.
Ich bin natürlich mehr Leuten ausgesetzt da draußen und gerade auch noch heute, wir haben vorhin vor dem Podcast drüber gesprochen, habe ich so eine kleine Accusation bekommen, die mir einfach ein schlechtes Gefühl gegeben hat. Und zum Beispiel habe ich letztens eine Nachricht bekommen von einer Person, die meinte, sorry, aber du triggerst meine Eating Disorder. Und das war's. Und dann saß ich da mit dieser Nachricht und das hat mir natürlich das Herz gebrochen, weil ich weiß, wie sich sowas anfühlt. Und das Letzte, was ich machen möchte mit meinem Content ist, Leuten so ein Gefühl geben. Und natürlich werde ich trotzdem Vergleichsmaterial für Menschen da draußen sein, weil sie sich auf die irrationalste Weise möglich mit Menschen da draußen vergleichen, so wie ich es auch tue. Ich laufe durch die Welt und werde getriggert von Leuten, ohne dass sie es beabsichtigen wollen, indem sie einfach nur ihr Leben leben. Und dann habe ich dieser Person einfach gesagt, hey, das ist total scheiße zu hören, dann entfolg mir doch oder so, wenn dir gerade mein Content nicht gut tut und komm zurück, wenn es dir vielleicht besser geht oder so. Aber allein also durch solche Sachen bin ich natürlich auch nochmal anderen Sachen, sag ich mal, ausgesetzt. Und dieser ständige Performance-Druck als Person im Internet, was machen die anderen, was funktioniert bei denen gut, das ist ja auch irgendwie jetzt gerade mein Job, kann ich damit in einem Jahr auch noch Geld verdienen. Da hatte ich von als ich angefangen habe mit Social Media, auch schon mal auch eine Anxiety-Attack. Also ich das erste Mal quasi ein Reel gepostet habe in meinem Feed, weil ich so ein bisschen Angst hatte, was denken andere Leute über mich.
Ich glaube, man kann es einfach ganz gut zusammenfassen unter Social Media ist einfach ein Fluch und ein Segen zugleich.
Jeder Bachelorarbeitstitel gerade.
Ja, stimmt.
Haki, hast du da noch was Letztes, Schönes, Fruchtiges? Nee, fruchtig würde nur Annika sagen, sag ich jetzt trotzdem. Hast du da noch was für uns?
Ich habe noch einen letzten für euch. Hab in den letzten Jahren verstanden, wie sehr meine körperliche Gesundheit und Sport und Psyche zusammenhängt.
Ich kann voll dazu relaten. Ich merke, wenn ich mich körperlich betätige, ich muss es gar nicht als Sport so eingrenzen, sondern auch wenn ich spazieren gehe oder halt meinen Körper bewege, dann geht es mir besser. Das hat einfach ein richtig, richtig krasses, eine richtig krasse Auswirkung auf meine mentale Gesundheit. Es soll natürlich, also es gibt natürlich auch das Problem, wenn man zu viel Sport macht, sich darüber definiert und dann ist es ein vicious circle und dann macht es mich irgendwann nicht mehr glücklich. Also Sportsucht ist auch eine Sucht. Aber zum Beispiel wir beiden, wir gehen ja jetzt regelmäßig immer mal wieder machen so einen Sportkurs.
Ja.
Und danach belohnen wir uns meistens noch mit einem Croissant und einem, mit einem Kaffeelatte. Kaffeelatte noch nie getrunken. Mit einem Flat White oder whatever, mit einem schicken Kaffee. Und das ist immer, fühle ich mich danach, als hätte ich die Welt verstanden und als würde ich, nee, mir geht's danach einfach gut.
Und man muss sich immer aufraffen, ne? Ich habe mal irgendwo ein Video im Internet dazu gesehen, da hat so eine schlaue Person gesagt, oder halb so schlau, weiß nicht, wie auch immer, hat irgendeine Person gesagt, die Dinge, bei denen man sich krass überwinden muss, sie zu tun, geben einem die besten Gefühle danach. Die Dinge, für die man sich leicht begeistern kann, geben einem ein schlechtes Gefühl.
Weiß ich jetzt nicht.
Was auch völlig pathetic ist, aber dann denkt man halt so an, boah, man muss sich zum Sport überwinden und es tut gut. Man muss sich manchmal überwinden, aus dem Haus zu kommen, um Freunde zu treffen und es tut einem gut. Und manchmal so easy coping, ne, sowas wie, ich greife zum Handy, ich schmeiß mir jetzt irgendwie was in den Ofen, wovon ich nachher Bauchschmerzen bekomme oder was auch immer. Ich mache das immer noch und ich finde das auch lecker und ich finde es auch geil und ich werde es weiterhin machen.
Ich finde es auch manchmal geil, mir abends einfach eine Netflix-Film reinzuballern, den ich schon 8-mal gesehen habe. Ne? Aber ja.
Komplett. Und ich fühle mich danach auch nicht schlecht. Aber ne, you see where I'm trying to go here.
Ja.
Und das ist bei Sport wirklich, aber mittlerweile muss ich mich auch gar nicht mehr überwinden bei Sport.
Nicht mehr so doll auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, wenn man...
Du morgen früh um 7.
Ja, ich habe gecancelt und auch später gepackt.
Wirklich?
Ja. Aber ja, ich finde, also so ist es bei mir, dass das auf jeden Fall eines der Tools ist, mit denen ich weiß, damit kann es mir schnell besser gehen.
Ja.
In Phasen, in denen ich... Oder an einem Tag, an dem
es mir nicht so frei bekommen
genau, an, oder Ta- so, ne? an Tagen, an denen es mir nicht so gut geht, weiß ich, boah, jetzt Bewegung, ich muss mich zwar aufraffen, aber es tut mir ganz gut. Hast du noch andere Dinge, die du tust oder von denen du weißt, die helfen, wenn es dir mal nicht so gut geht?
Also, das ist vielleicht auch geknüpft an das Bewegen, aber Abby und ich starten jeden Morgen mit einem Spaziergang draußen, so weit in der Natur, wie es bei uns möglich ist in der Großstadt. Aber wir flüchten dann immer auf so einen kleinen Friedhof. Und da sprießen zum Beispiel gerade die Kroken.
Die Kroken.
Die Kroki. Und da gibt es einen kleinen Specht. Und da gibt es die Eichhörnchens. Und also so ein kleiner Mental Health Walk. Ne? Das ist jetzt auch wieder so ein falsches Wort dafür, aber es ist für
Vielleicht
mich ein Mental Wellbeing Walk.
Mental Wellbeing Walk,
genau.
Ja.
Den ich da jeden Morgen starte. Und dann... nach draußen gehen, kurz frische Luft schnappen, richtig tief einatmen. Man kann nicht alles im Leben wegatmen, aber manchmal so ein Oceanic Atem, das ist so der, ich mach den jetzt hier besser nicht vor, der durch die Nase geht, so ein bisschen so ein Geräusch macht, so der beruhigt das Nervensystem. Und
ja.
Das mache ich in Stresssituationen, mache ich das ganz häufig und es bringt mich runter, sag ich, wie es ist.
Ich glaube, es gibt ganz viele Tipps und Tricks, die einen auch so runterbringen, wenn man zum Beispiel gerade aufgewühlt ist oder sowas, ne? Wie zum Beispiel, du meditierst ja auch teilweise. Ne? Ich habe das Gefühl, ganz viel mit diesem Mental Wellbeing, also Dinge, die ich für mich mache, damit es mir danach besser geht, das hat bei mir zum Beispiel ganz viel mit so Self-Care zu tun. Also auf mich selber achten. Und das heißt aber auch gleichzeitig in mich reinhorchen, was brauche ich eigentlich gerade?
Ja.
Und manchmal ist das nicht zum Sport gehen, manchmal ist das auch, boah, ich bin echt kaputt. Dann heißt es, ich lege mich einfach heute mal hin und gammel den ganzen Tag und habe kein schlechtes Gewissen deshalb. Ich muss nicht immer irgendwas machen.
Das ist richtig gut, dass du es nochmal sagst, ja.
Und manchmal ist es mir was richtig einen geilen Burger mit meinen Friends reinziehen. Mhm. Das machen wir, so wir in dem Podcast regelmäßig. Das ist immer unser Podcast-Food. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, so auf Dauer hilft es mir, mich geil zu ernähren und mich dabei gut zu fühlen, weil ich dann auf mich selbst achte.
Stimmt, das hat einfach richtig viel mit, wie viel bin ich mir selber wert zu tun.
Self-Care hier, ne? Ist so ein Riesenthema. Auch, wie gesagt, keine Expertin, ne? Aber das fängt bei mir, oder das, ich finde, das fängt schon damit an, mit welchen Menschen umringe ich mich? Was sind die Dinge, die meine Zeit am meisten füllen?
Ja. Nein zu sagen, wenn ich gerade eigentlich lieber zu Hause bleiben wollen würde.
Zum Beispiel. Also ich finde, es gibt da mega viele Dinge, an denen man so justieren kann, damit es einem besser geht. Und zum Beispiel, welche Sachen mir helfen, damit es mir im Alltag besser geht oder wie ich in stressigen Phasen gut zurechtkomme, die habe ich jetzt einfach viel krasser perfektioniert. Ich nehme regelmäßig langes Bad nach einem stressigen Arbeitstag. Ich sage viel öfter, nö, heute mache ich einen Abend für mich oder so. Oder gehe aus, wenn ich weiß, dass es mir gut tut, mit meinen FreundInnen zu quatschen. Mhm. Ich glaube, ich habe da früher einfach viel weniger drauf gehört, was habe ich eigentlich wirklich gebraucht.
Ja, aber es ist auch schwer herauszufinden.
Ist auch voll schwer.
Und es ist auch für jeden anders.
Ja.
Und ich glaube, deswegen ist es halt auch nochmal wirklich die Sache, so Social Media kann einem Tipps geben, aber am Ende muss man selbst bei sich schauen, was fühlt sich für mich irgendwie gut an. Und zum Beispiel für mich ist es, das, was mich am meisten runterbringt, ist Natur. 100%.
Ja.
Und
ich glaube, eine Sache, ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, aber eine Sache, die mir richtig doll mittlerweile geholfen hat, mich besser zu fühlen, ist Gedanken auszusprechen bei Menschen, bei denen ich mich sicher fühle. Mich mitzuteilen. Ich habe früher viel mehr in mich reingefressen.
Hast du gerade eben noch getan vor diesem...
Genau, da lag mir etwas auf dem Herzen und ich habe mit dir drüber gesprochen und danach ging es mir direkt besser, ohne dass man direkt eine Lösung dafür haben muss. Aber es auszusprechen, deine Gedanken dazu zu hören oder in Momenten eine Freundin anzurufen und zu sagen, boah, das und das ist gerade und das belastet mich. Oder zum Beispiel, ich hatte in den letzten Jahren immer mal wieder so Panikattacken und in diesen Momenten hilft es mir voll, wenn ich dann zum Beispiel Haki anrufe, die weiß dann, was die zu mir sagen soll und mich mitzuteilen und nicht das alleine durchstehen zu müssen, weil ich muss das nicht alleine durchstehen. Und letztes Jahr habe ich im Sommer eine Panikattacke mitten in der Nacht gehabt und ich habe Haki nicht erreicht und dann habe ich meine Mutter angerufen, weil die hat auch früher meine Panikattacken als Teenager mitbekommen. Und dann ist meine Mutter nachts rangegangen, die war direkt auf Abruf, sie so, was passiert? Ich so, Mama, ich habe eine Panikattacke. Und hat die mit mir einfach eine Stunde nachts telefoniert und erstmal Akut-Check-in gemacht und dann hat die einfach so, komm, wir bleiben noch ein bisschen am Telefon, als es mir dann besser ging und dann haben wir einfach gequatscht. Und irgendwann war sie so, und wie geht's dir jetzt? Und ich war so, besser.
Voll. Nach Hilfe fragen.
Das war einfach, ist wirklich nach Hilfe fragen. Menschen, denen du vertrauen kannst. Und es hat mir so gut getan. Mittlerweile schaffe ich es, diesen Schritt zu gehen und den Menschen das dann zu sagen, ich brauche hier gerade Hilfe, weil ich ready dafür bin, dass diese Fassade bröckelt von ich bin immer happy und ich bin Sonnenschein. Und ja, ich glaube, das hat mir mega geholfen und das hilft mir auch immer noch richtig, richtig toll.
Das ist ein mega guter Tipp und vielleicht könnt ihr da draußen, falls ihr euch gerade irgendwie so ein bisschen lost fühlt und das noch mit niemandem besprochen habt oder so, das einfach mal jetzt hier als Anlass nehmen und vielleicht eure Freundin oder Familie oder wer noch immer einfach dann anrufen und mal drüber quatschen. Ich merke auch, je älter ich werde, als wäre ich jetzt 80, aber ich meine, darum geht es ja hier, ums Älterwerden, dass ich immer akzeptierender werde, wenn Sachen scheiße laufen. Klappt nicht immer gleich gut, aber dieses Akzeptanzthema ist für mich das, was mich in den letzten Jahren am meisten befreit hat von meinen Struggles, die ich hatte. Dass ich Dinge nicht immer ändern kann und dass manche Dinge einfach okay sind und dass ich die nicht mit Toxic Positivity und Optimismus weglachen muss, sondern dass ich die wahrnehmen muss, fühlen muss und dann akzeptieren kann und dann vielleicht im besten Fall manchmal loslassen kann. Annika, ich kann mich daran erinnern, dass wir vor 2 Wochen oder vor 1 Woche auf dem Sofa saßen und du hast mir von einem Coping-Mechanismus erzählt, den ich voll interessant fand. Und Q, vielleicht willst du den hier noch einmal droppen, was du dann machst, wenn du irgendwie in einer Situation bist und Angst irgendwie aufkommt.
Also das ist in Situationen, in denen ich gerade denke, die Welt geht unter. Und damit meine ich aber Sachen, die nicht so schlimm sind. Also wie zum Beispiel eine verhauene Prüfung oder sowas, keine Ahnung, nicht den Job bekommen. Damit meine ich jetzt nicht wirklich, wirklich schlimme Sachen, die auf der Welt passieren oder die mir schon passiert sind, wie Verlust oder so, ne? Ich glaube, das ist immer wichtig da zu sagen. Aber in Situationen, in denen ich mich zu Tode ärgere oder mega wütend bin oder traurig bin oder einfach einen richtig bad day deshalb habe, zoome ich mich manchmal raus. Und das heißt, es gibt so zwei Bilder, die ich mir dann vorstelle, die mich so ein bisschen beruhigen, damit ich nicht so spiral im Kopf und damit ich auch das ein bisschen kleiner mache, als es auch
ja, so klein mache, wie es eben ist.
Genau, zum Beispiel. Eine Sache, die ich mir dann vorstelle, ist, so Gesine und ich sitzen jetzt hier gerade uns gegenüber im Podcast-Studio und dann stelle ich mir vor, wie so eine Drohne über uns fliegt und man sieht so unsere beiden Köpfe. Und die Drohne fliegt dann ein, zwei Meter höher und damit werden wir auch ein bisschen kleiner. Und der Raum, in dem wir sitzen, hat keine Decke. Und die Drohne fliegt und fliegt immer weiter höher. Und irgendwann sieht man den Raum um uns herum. Man sieht, hier ist noch ein graues, nicht so schönes Sofa. Man sieht, die Wände sind orange und die Drohne fliegt höher. Und wir sprechen weiter in dieser Situation. Aber wir werden immer kleiner. Man sieht auch, dass Haki in dem Producer-Raum neben uns sitzt und so weiter und so fort. Und dann sieht man das Haus von oben, in der Straße, in der wir sitzen, im Prenzlauer Berg und so weiter und so fort. Und die Drohne fliegt und es geht immer höher und dann sieht man irgendwann nur noch Berlin und man sieht gar nicht mehr unsere Köpfe, man sieht nur noch das Haus so stecknadelgroß und die Drohne fliegt weiter und irgendwann sieht man einfach nur noch die Welt. Und stellt euch jetzt mal vor, man fliegt weiter und die Welt wird immer, 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 immer kleiner und man sieht und hört nicht mehr das eigene Problem. Man sieht, wie klein die Welt ist und dass man einfach ein fliegender Planet in irgendeinem, was auch immer ist. Und dann merke ich, ah ja, ist gar nicht so schlimm. Mhm. Und das hat mir als Kind schon immer geholfen. Ich habe mir dieses Bild schon ganz oft vorgestellt in Situationen, in denen ich dachte, was ist hier eigentlich gerade los? Oder ich verstehe nicht, warum mich das gerade bedrückt. Und das andere Bild, das ich mir manchmal vorstelle, dass ich ein Sandkorn bin. Und dann sehe ich mich so als kleines Sandkorn. Das Sandkorn hat auch so ein kleines Gesicht. Das sieht vielleicht ein bisschen aus wie ich. Und dann sehe ich, dass ich neben ganz vielen Sandkörnern liege.
Ich bin auch ein Sandkorn neben dir.
Du, Haki und du, ihr liegt dann neben mir, die drei Sandkörner und sind gerade am Podcasten. Und dann sehe ich, dass ich eigentlich Teil einer Wüste bin. Und dann sehe ich ein riesen Wüstenmeer. Und dann sehe ich gar nicht mehr uns drei Sandkörner. Und dann checke ich, dass das, was sich in dem Moment für mich ganz schlimm angefühlt hat, gar nicht so groß ist.
Mhm.
Und morgen vielleicht auch wieder vorbei.
Mann! Ich will mehr von den Geschichten. Leute,
die drei Sandkörner sind durch.
Wir hoffen, dass ihr da ein bisschen was draus mitnehmen konntet, dass ihr aber auch checkt, dass wir das alle auf eine individuelle Art und Weise machen, dass wir die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen haben.
Vielleicht merkt ihr, dass wir in dieser Folge auch immer wieder so gestruggelt haben, was können wir jetzt erzählen oder inwiefern ist es jetzt korrekt, das zu sagen, und dass es irgendwie total wichtig ist zu unterscheiden zwischen psychischen Erkrankungen und was kann ich tun, damit es mir irgendwie besser geht. Ja, dass wir da irgendwie auch ganz groß unterscheiden müssen. Aber vielleicht waren hier die ein oder anderen Gedanken dabei, die euch dazu anregen, zu überlegen, wie geht es euch gerade eigentlich und würde was davon helfen, worüber wir gesprochen haben. Und wenn nicht, und ihr das Gefühl habt, boah, ich glaube, ich brauche einfach Hilfe, und zwar professionell, dann verlinken wir euch die passenden Hilfsangebote in den Shownotes.
Danke für das schöne und offene Gespräch.
War wieder ganz toll. Haxi, danke.
Haxi, danke auch an dich.
Ach, danke euch. Es war total schön, euch zuzuhören. Wie immer.
Wie immer. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann slidet uns rein. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns ja auch mal wieder bewerten.
5 Sterne, sage ich da nur.
Für mich gibt es da keine andere Antwort. Das löst nämlich an einem richtig grauen Tag sind nämlich die 5 Sterne die mich wieder
nach oben bringen.
Ich muss auch noch mal ganz kurz sagen, ich lese ja immer alle Community-Tags, ihr ja auch. Aber es ist immer so toll, wie viele Leute so tolle Nachrichten schreiben und liebe Bewertungen schreiben und so. Das ist echt crazy. Toll. Ja,
vielen lieben Dank dafür.
Und auch wenn wir nicht alle Takes mit reinnehmen können, ich meine, nicht mal ein Zehntel. Wir lesen das alles und wir besprechen das alles immer vorher mit Haki. Und wir sind einfach mega dankbar. Deswegen danke für jeden Beitrag. Bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Super Stories produziert. Producerin Hannah Ackermann. Musik und Jingle Joelle Miles.